Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Wintersemester läuft an. In diesen Tagen viele deutsche Hochschulen starten so digital und präsent, wie das eben möglich und nötig ist. Corona macht aber natürlich auf dem Campus auch erfinderisch. Drei Unis aus dem Rhein-Main-Gebiet beispielsweise bieten jetzt zum ersten Mal ein vernetztes Studium an. Wir stellen es gleich vor und hören von der Lehrergewerkschaft GEW, warum für sie nach den Schulgipfeln immer noch zu wenig passiert in puncto digitaler Schule. Hallo damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Lehrkräfte mit Dienstlaptops ausstatten, eine Flatrate für Schülerinnen und Schüler sowie alle Schulen so schnell wie möglich an gutes Internet anschließen und digitale Kompetenzzentren für die digitale Lehrerweiterbildung aufbauen. Das waren die Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder in zwei Schulgipfeln vor einigen Wochen verständigt haben. Unbedingt soll der Schulbetrieb wetterfester gemacht werden für mögliche Corona-Szenarien. Aber die Bildungsgewerkschaften VBE und GEW kritisieren heute, dass nicht so wirklich viel passiert ist seitdem. Ilka Hoffmann ist Vorstandsmitglied bei der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag.
Also Lehrer, Laptops, da sollten bis Ende dieses Jahres Hunderttausende Lehrer ausgestattet werden. Der Bund hat 500 Millionen Euro dafür angekündigt. Sie haben bei Ihren Landesverbänden nachgefragt. Wie ist denn das Ergebnis?
Ja, also die Ankündigung ist da. Die haben wir auch mit Wohlwollen aufgenommen. Aber es steckt der Teufel im Detail, wie immer. Die Bürokratie ist oft sehr langwierig und dass die Laptops dann tatsächlich ankommen, das dauert einfach sehr, sehr viel länger.
Wie sieht's denn mit den digitalen Weiterbildungszentren aus? Das war ja schon vor Corona in Anführungszeichen eine große Baustelle. Hat sich da was getan?
Also es ist so, dass die Planungen laufen, also dass es auch die Absichtserklärungen gibt. Aber ich wüsste jetzt noch von keinem, dass eröffnet worden ist. Ist so, dass sich die Landesinstitute vernetzen, auch zum Thema Digitalisierung und da auch über Konzepte reden. Aber es ist jetzt erstmal alles noch so in der Planungsphase. Also das ist nicht so, dass wenn ich jetzt Lehrerin bin und sage so, ich möchte jetzt für meine Schule eine Fortbildung, dass ich jetzt direkt anklingeln kann bei einem Kompetenzzentrum und dann eine Fortbildung bekomme. Das ist nicht so.
Das schnelle Internet für alle Schulen auf dem Land auch und in den Städten war auch ein Versprechen. Wissen Sie da den aktuellen Stand?
Also in dem ländlichen Raum, wo wir kein Internet, schnelles Internet haben, da ist auch noch nichts passiert. Auch das dauert sehr lange. Also was wir jetzt haben, sind Absichtserklärungen, die auch in eine richtige Richtung gehen. Aber dass tatsächlich die Umsetzung jetzt schon spürbar und sichtbar ist, davon kann man nicht sprechen. Auch nicht, was das Internet anbelangt.
Die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich, hat aber vor ein paar Tagen zumindest was Positives verkündet. Sie hat nämlich gesagt, dass die Mittel aus dem Digitalpakt Schule, der ja eben genau diesen digitalen Ausbau auch zwischen Bund und Ländern geregelt hat und wo eben eine Menge Geld fließen soll, jetzt schneller abgerufen werden. Vor einigen Wochen war noch gemeldet worden, dass das sehr zögerlich alles ist. Frau Hubich sagt, nach ihren Angaben hat sich die Summe der bewilligten Mittel inzwischen verdreifacht. Das heißt, da ist einiges in Bewegung, aber Ihnen geht es immer noch nicht schnell genug.
Ja, also es ist gut, dass es jetzt auch vorangeht und das liegt auch daran, dass die Gemeinden natürlich auch im Lockdown nur beschränkt arbeitsfähig waren. Da sind jetzt wieder mehr Leute in den Büros und arbeiten, so kommt es mir vor. Und es ist dennoch so, dass es natürlich gut gewesen wäre, wenn diese Umsetzung schon vor der Corona-Krise eingesetzt hätte. Also wir haben jetzt einfach wenig Zeit und sehr viel Druck. Und auch wenn jetzt mehr Mittel abgerufen werden, heißt das, dass es immer noch viele Schulen gibt, die unversorgt sind, wo es sehr holprig läuft, wo es noch an vielem fehlt. Von einer Gleichheit der Lernbedingungen kann keine Rede sein. Es ist ein Flickenteppich, wo es sehr, sehr große Gaps gibt.
Woran liegt das denn? Ist es ein Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern? Da kommen ja die Kommunen auch noch dazu. Was ist Ihre Antwort darauf?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Verantwortlichkeiten gesplittet sind und eine Stelle dann die Verantwortung sehr gut auf die andere schieben kann. Also der Bund kann sagen, ja, die Länder sind so langsam, die Länder sagen, die Kommunen sind so langsam und die Kommunen sagen, ja, wir haben da keine Ansprechpartner und das Geld kommt nicht und wir haben sowieso so viel zu tun. Und das geht dann so hin und her. Also es ist genau das Problem, dass wir diese geteilten Zuständigkeit haben und auch Politik sich mehr auf Verlautbarung konzentriert als auf die Abläufe. Also die Abläufe sollen andere machen in der Verwaltung, sie verkündigen nur. Und da müsste man schauen, wie kann man Abläufe, wenn es Geld vom Bund gibt, effektiver gestalten. Aber da fehlt etwas der Wille. Weil man sich meistens damit begnügt, etwas anzukündigen und dafür Lob einzufahren. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, da guckt man dann nicht mehr so genau hin.
Jetzt gibt es morgen wieder ein Treffen von Kanzlerinnen und Länderchefs. Da geht es vermutlich aber eher um das Beherbergungsverbot und andere Dinge. Und am Donnerstag und Freitag sitzt die Kultusministerkonferenz wieder beisammen. Was hat da für Sie oberste Priorität, damit Schuldeutschland geschützt und handlungsfähig bleibt?
Also ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich eine ehrliche Bilanz zieht von den bisherigen Maßnahmen und dass man auch die Lehrkräfte und ihre Gewerkschaften in die Beratung besser einbezieht. Wir haben ja auch Rückmeldungen aus den Schulen, aus den Landesverbänden, wie es tatsächlich vor Ort in der Realität gelaufen ist. Und da würde ich mir wünschen, dass die KMK diese Erfahrungen, diese Rückmeldungen auch einbezieht und dann gemeinsam nach Lösungen sucht. Wir wissen aus anderen Ländern in Europa, dass die Akzeptanz da besonders groß ist, wo es auch mehr Dialog gibt. Und was ich in dieser Krise vermisse, auch bei der KMK, ist eine Evaluation ihrer Arbeit in der Krise. Wie gut war die? Und auch ein mehr Dialog tatsächlich mit denjenigen, die es betrifft, nämlich den Pädagoginnen und Pädagogen, die in der Schule arbeiten, auch von den Eltern, von den Schülerinnen und Schülern und auch von den Verbänden und Gewerkschaften. Und da schmoren sie lieber so in ihrem eigenen Saft, anstatt da wirklich mal auch in den Diskurs zu gehen. Und ich denke, da würde auch Qualität entstehen, wenn man da mehr Dialog zulassen würde.
Und möglicherweise auch mehr Verständnis. Die Bundesschülerkonferenz hat ja auch immer darauf hingewiesen, dass sie nicht mit beteiligt wurde bei der Entwicklung von Szenarien. Und wie stehen Sie zu dem Vorschlag, der jetzt von Unionspolitikern heute kam, wegen Corona zum Beispiel die Winterferien zu verlängern? Feriendebatte war ja immer mal wieder aufgeploppt, auch schon im Sommer als Maßnahme zum Schutz eben von Schülern und Lehrkräften?
Also ich lese daraus, dass es offensichtlich Politiker und Politikerinnen gibt, die doch nicht so an die ungeschützte Öffnung von Schulen glauben, die da eine Verunsicherung spüren. Das kann ich noch nachvollziehen. Nur ist dieser Vorschlag einfach nicht umsetzbar. Also Eltern können nicht einfach jetzt Urlaub nehmen. Dann gerade in den Wintermonaten kann man auch mit den Kindern draußen nichts machen. Und wir haben weiterhin natürlich auch Halbjahreszeugnisse. Also es ist einfach ein riesenhafter Aufwand, wo man sich fragt, ob er wirklich einen Effekt hat. Und Kinder jetzt noch mal zu Hause zu lassen, also die Eltern sind so belastet und die Wirtschaft kann sich darauf überhaupt nicht einstellen. Also einen größeren Effekt hätte wirklich bessere Hygiene und ein Stufenplan, der auch Fernlernphasen vorsieht und Verkleinerung von Gruppen vorsieht.
Sagt Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied bei der Lehrergewerkschaft GEW. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Online, in Seminaren, Vorlesungen und auch in Prüfungen. Das ist ein großes Stück Normalität im Studienalltag unter Corona geworden. und wird es wohl angesichts des Infektionsgeschehens auch erstmal bleiben. An den Universitäten im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt, Mainz und Darmstadt möchte man das jetzt zur stärkeren Vernetzung nutzen. Mehr als 100.000 Studierende können künftig ohne zusätzliche Gebühren an bis zu 3 Universitäten in 2 Bundesländern gleichzeitig eingeschrieben sein. Im Internet gibt es dann viele Begegnungen, die auf dem Campus einfach gerade nicht möglich sind.
Es ist schon auch so ein bisschen gruselig, auf so einem leeren Campus zu sein,
sagte auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt am Main die Studentin Maren. Sie strebt ihren Master im Studiengang Curatorial Studies an und möchte endlich mal Mitstudierende nicht nur am Bildschirm sehen. Doch die Seminare unter Anwesenden bleiben im Wintersemester vor allem den Erst- und Zweitsemestern vorbehalten. Für das Gros der Studierenden in Frankfurt am Main und den benachbarten Unis in Mainz und Darmstadt wird stattdessen vor allem das digitale Studium vom heimischen PC aus nur noch einmal massiv ausgeweitet. Denn die Rhein-Main-Universitäten öffnen ihr digitales Studienangebot ab sofort auch für die Studierenden aus den Nachbarunis. Birgitta Wolf, Präsidentin der Goethe-Uni Frankfurt am Main, will dabei die Erfahrungen des ersten Corona-Online-Semesters nutzen.
Insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das RMU-Studium einzuführen, weil wir alle gelernt haben, dass standortverteilte Lehrveranstaltungen eigentlich gehen. Wir haben da bis letztes Jahr ganz viele Gründe gehört, warum das alles nicht geht. Und viele von den Gründen sind jetzt, das mag ein bisschen zynisch klingen, aber doch auch zu unserem Vorteil einfach mal zerschossen worden. Und wir sehen, es geht.
An der benachbarten TU Darmstadt haben sich bis Mitte Oktober schon deutlich mehr als 100 Studierende aus Nachbarunis für Online-Seminare oder Vorlesungen in Darmstadt eingeschrieben. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 18. Oktober. Der Status der Studierenden aus Frankfurt am Main oder Mainz ist einem Zweitstudium gleichgestellt. Heribert Watzecher ist Vizepräsident für Studium und Lehre an der TU Darmstadt. Mit dem RMU-Studium werden die Rhein-Main-Unis langsam zusammenwachsen, glaubt er.
Das ist ja das Ziel, Synergie zu erzeugen. Das heißt, wir haben 3 große Universitäten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ich muss mich nicht wirklich einschränken, sondern ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Darmstadt gucke, Darmstadt ist besonders stark in den technischen Fachrichtungen, dass Studierende aus Mainz oder Frankfurt sagen, das hat mich schon immer interessiert, das will ich mir gerne anhören. Das gibt es aber bei mir nicht. Und umgekehrt gibt es in Mainz und Frankfurt Veranstaltungen, die Darmstädter Studierende interessieren und damit wächst man natürlich zusammen.
Zu Prüfungen werden allerdings die jeweiligen Studierenden in der Regel dann an die Nachbaruni fahren müssen, die aber jeweils höchstens rund 50 Kilometer auseinander liegen. TUD-Vizepräsident Heribert Watzecher.
Wenn Sie überlegen, von Frankfurt nach Darmstadt braucht es wahrscheinlich genauso lang wie einmal quer durch Berlin oder sogar noch weniger Zeit. Also andere Standorte sind da eigentlich ähnlich, obwohl sie immer als einer Stadt wahrgenommen werden.
Der Vergleich der Rhein-Main-Unis mit Berlin ist kein Zufall. In der Exzellenzinitiative des Bundes haben die vernetzten Unis der Hauptstadt oder auch in München gut abgeschnitten, während der Rhein-Main-Verbund in der Vergangenheit noch nicht recht funktionierte. Das soll sich nun ändern. Bei Prüfungen will man auch von der Fernuniversität Hagen lernen. Hagen nutzt viele Präsenzunis schon seit langem etwa für Klausuren. Birgitta Wolf, die Präsidentin der Goethe-Uni Frankfurt am Main.
Selbst die von Ihnen ja eben erwähnte Fernuni ist ja nicht nur Fernuni, die hat auch einen hohen Anteil an Präsenzveranstaltungen, insbesondere bei Prüfungen. Also auch hier bei uns auf dem Campus finden Prüfungen der Fernuni Hagen statt. Also es geht immer um die komplementäre Kombination von Präsenz- und Online-Modulen. Das ist ja nicht unbedingt ein substitutives Verhältnis, sondern wir gucken immer, wie kann Digitalität Präsenzlehre besser machen? Aber es geht nie um Ent oder Weder.
Die im Rhein-Main-Uni-Studium angebotenen Lehrveranstaltungen sind für das Wintersemester noch im Rahmen der Vorlesungsverzeichnisse der Kooperationshochschulen veröffentlicht. Irgendwann soll es dann mal eine eigene Plattform für den Studienverbund geben. Doch das ist noch Zukunftsmusik.
Ludger Fittkau war das über ein neues gemeinsames Studienangebot der 3 RMUs der Rhein-Main-Unis. Ein Studium in Deutschland starten wollten eigentlich jetzt zum Wintersemester auch viele junge Leute aus dem Ausland, zum Beispiel aus Indien und Polen. Wie deren aktuelle Corona-Pläne jetzt aussehen, ist gleich unser Thema. Sie Sie haben kräftig Deutsch gelernt für die notwendige Sprachprüfung, sich beworben bei Hochschulen im Bundesgebiet und vor allem Finanzierung und Behördendinge geklärt, um Ihren Traum von einem Studium in Deutschland umzusetzen. Corona hat nun aber auch vielen Studieninteressenten aus dem Ausland die Pläne verhagelt.
Campus und Karriere. International.
Wir wollen jetzt in einer kleinen Weltreise in drei Ländern auf verschiedenen Kontinenten nachfragen, wie die Lage für die Studierenden ist, die zum Studium nach Deutschland kommen wollen oder wollten. Und wir starten in Indien.
Visastau in der deutschen Botschaft in Neu-Delhi. Die Nachfragen nach Studentenvisa sind so hoch, dass sie gar nicht alle bearbeitet werden können. Das Corona-Jahr habe alle seine Pläne durcheinander gebracht, sagt zum Beispiel auch Mohit Singh. Der junge Ingenieur mit einem Bachelorabschluss hatte schon seit letztem Jahr jeden Tag Deutsch gebüffelt, um sich an mehreren Universitäten zu bewerben.
I was about to appear for German language test.
Ich sollte eigentlich im Frühjahr meinen Deutschtest machen, sagt er, aber das Goethe-Institut hatte wegen Corona monatelang geschlossen. Für zahlreiche deutsche Masterstudiengänge konnte sich Mohit Singh also von daher von vornherein nicht bewerben.
There is a whole difference if you go for German taught and English taught.
Es macht schon einen großen Unterschied, sagt er, ob du dich für einen deutschen oder einen englischen Studiengang bewirbst. Bei den wenigen englischen Studiengängen ist die Konkurrenz natürlich viel, viel größer.
So for English taught programs, there is a high competition.
Er hat dennoch einen englischen Studienplatz ergattert, der allerdings nur online stattfindet. Jetzt bekommt er wie viele andere erst einmal kein Studentenvisum und wird vorerst mit einem Schengen-Visum einreisen. Dafür muss er viel in Kauf nehmen. Er wird in Deutschland nicht arbeiten können. Im nächsten Semester wird er das Studienfach wechseln müssen, muss dafür nochmal wieder zurück nach Indien reisen, um ein Studienvisa zu beantragen. Aber seinen Traum von Deutschland wolle er sich davon nicht kaputt machen lassen, sagt er.
Do I want to give up on my dream? Of course not.
Muss ich wegen Corona meinen Traum nun aufgeben? Nein. Ich will einfach schon jetzt nach Deutschland und irgendwie mein neues Leben starten.
So I just want to go to Germany and start my new life.
Silke Dietrich hat nachgefragt, wie Studierende in Indien mit den Corona-Reiseregeln umgehen und möglicherweise verschobenen Deutschlandplänen. Relativ ruhig und entspannt, so schildert es Florian Kellermann indes, ist die Situation in der Ukraine und in Polen.
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der Ukraine bekommen auch zu Corona-Zeiten ein Visum für Deutschland. Voraussetzung sei, dass es an der Hochschule in Deutschland Präsenzveranstaltungen gebe, heißt es beim DAAD-Büro in Kiew. Dort habe sich bisher niemand mit Problemen gemeldet. Ähnlich ruhig die Lage beim DAAD-Büro in Warschau. Zwischen Polen und Deutschland gibt es derzeit keine Reisebeschränkungen. Niemand mit einem Stipendium habe bisher über Probleme geklagt. Doch ganz glatt läuft längst nicht alles in Corona-Zeiten. Manche polnischen Hochschulen raten ihren Studierenden dringend ab, einen Auslandsaufenthalt anzutreten, etwa im Rahmen des Erasmus-Programms. Das gilt etwa für die Warschauer Wirtschaftshochschule, SGH. Es gibt auch Studierende, die von sich aus lieber nicht reisen. So auch die Stipendiatin der GFPS für das Wintersemester, der Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa. Deren polnische Vorsitzende Kasia Urbańczyk. Wir haben Ersatzkandidaten, die sich auch beworben haben und den zweiten oder dritten Platz belegt haben. Wir versuchen, sie dafür zu gewinnen, für ein Semester nach Deutschland zu fahren. Aber sie freuen sich auch nicht wirklich, weil so viele Veranstaltungen nur online stattfinden. Außerdem gäbe es jetzt viel weniger Bewerber für das nächste Sommersemester als sonst, sagt Kasia Urbańczyk. Für die GFPS ist das ein Problem, denn sie hat hohe Anforderungen an die wissenschaftliche Motivation der Bewerber. Viele scheitern deshalb am Auswahlverfahren. Und weniger vergebene Stipendien würde für die Organisation bedeuten, dass ihre Geldgeber sie nicht mehr so stark fördern.
Und Kenia ist jetzt unsere letzte Station. Hier hat Antje Diekant für uns nachgefragt, wie Corona sich auf Deutschlandaufenthalte für Studierende derzeit auswirkt. Und sie hat erfahren, dass vieles offenbar weiterläuft wie immer.
Trotz Corona hat sich gerade eine Gruppe von Studierenden aus Kenia auf den Weg nach Deutschland gemacht. Davor mussten sie etwas mehr Bürokratie als sowieso schon bewältigen. Für das Visum brauchten sie eine Bescheinigung ihrer Hochschulen, dass ihre Präsenz für das Studium absolut notwendig ist. Das hat aber bei allen geklappt. Jedes Jahr finanziert der DAAD etwa 600 jungen Frauen und Männern aus Kenia ein Studium in Deutschland. Außer für die Promotion gibt es auch Stipendien für einen Masterabschluss. Die Programme laufen in Corona-Zeiten genauso weiter wie sonst auch. Ohne sie ist es sehr schwer, an deutschen Unis zu landen. Die kenianischen Schulabschlüsse werden nicht anerkannt. Das heißt, wer unbedingt nach Deutschland will, muss erst einen Sprachkurs belegen. Ist der bestanden, kann an einem deutschen Studienkolleg der nötige Abschluss nachgeholt werden. Danach gibt es damit Glück einen Studienplatz. In Frage kommt das nur für Kenianer und Kenianerinnen, die finanzstarke Eltern haben. Beliebt sind vor allem ingenieurswissenschaftliche und medizinische Studiengänge. Deutschlands Ruf in diesen Fächern ist in Kenia so gut, dass viele die deutschen Unis den Einrichtungen in englischsprachigen Ländern vorziehen. Ein spezielles Förderprogramm gibt es in diesem Jahr für Studierende, die sich zum Beispiel mit Entwicklungspolitik oder Gesellschaftsfragen auseinandersetzen. Es wird unter anderem vom Auswärtigen Amt finanziert. Titel des Programms: Leadership for Africa. An deutschen Unis sollen neue Vordenker für den Kontinent ausgebildet werden.
Und das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Morgen gibt es hier wieder Neuigkeiten aus der Bildungs- und Berufswelt ab 14.35 Uhr. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit den Nachrichten um 15 Uhr und danach übernehmen die Kollegen zu Corso, Kunst und Pop. Unter anderem geht es dann um eine neue Arte-Doku, die die Geschichte des Hasses thematisiert, den Ku Klux Klan.